Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Diagnose Zukunft. Ich habe heute einen besonders spannenden Gast, Patrick Östringer, Geschäftsführer bei der Firma Averbis, einem echten Hidden Champion aus Deutschland, der sich schon seit über 15 Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz in der Medizin beschäftigt. Also schon lange bevor ChatGPT und Co. richtig den Hype gestartet haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und freue mich auf euer Feedback. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Diagnose Zukunft. Ich freue mich sehr, meinen neuen Gast hier willkommen heißen zu dürfen. Patrick Östringer, Geschäftsführer von Averbis. Patrick, super schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung. Freut mich auch.
Sehr, sehr gern. Was ich total spannend fand, als ich sozusagen mich mehr mit Averbis beschäftigt habe, ihr habt ja schon seit Ewigkeiten geführt, euch mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt. Lange bevor dieser ganze Hype um LLMs, also Large Language Models wie ChatGPT aufkam, kannst du uns einfach einmal abholen, wo kommt ihr eigentlich her und was habt ihr so gemacht in dem Bereich?
Ja, also das Gefühl, das hatten wir tatsächlich auch. Ich habe da noch eine Erinnerung an die DEMEA 2023 war es, glaube ich. Ich glaube, ChatGPT ist 2022 im November erschienen. Und davor waren auch unsere Auftritte auf der DEMEA immer so, dass man kannte uns wenig. Und wenn man dann bei uns auf den Stand kam, dann hat gesagt, oh, KI ist ja mega cool. Aber dann wurde auch ziemlich schnell gesagt, aber in der Krankenhäuser können wir sowas nicht einsetzen. Und dann kam tatsächlich der ChatGPT-Hype. Da war dann unser Messestand plötzlich voll. Aber natürlich hatte plötzlich jeder Messestand hat irgendwo KI draufstehen, ob es drin war oder nicht. Und dann waren wir plötzlich ein Startup. Also für alle, oh, ihr macht jetzt auch KI, wie seid ihr finanziert, seit wie vielen Jahren gibt es euch? Und da haben tatsächlich dann auch immer viele gestaunt, wenn wir gesagt haben, dass es uns eigentlich schon seit 2007 gibt. Ich bin seit 3 Jahren im Unternehmen als Geschäftsführer. Die Gründer Philipp Daumke und Cornel Marco haben das Unternehmen 2007 gegründet. Und da ging es tatsächlich überwiegend darum, dass man Big Data in Forschungsprojekten für konkrete Forschungsfragen analysieren wollte. Und damals, auch 2007, auch wenn wir da schon voll in der Digitalisierung waren, mussten halt irgendwelche Medizinstudenten Tausende von Akten manuell sichten, um zum Beispiel Patienten zu finden, männlich über 43 mit Prostatakarzinom, die folgendes Medikament und diese Nebenwirkungen hatten. Also es war eine sehr mühselige Arbeit, das zu tun. Und das liegt natürlich überwiegend daran, dass genau noch so wie heute wir von unstrukturierten Daten sprechen, also Arztbriefe in irgendwelchen PDF-Dokumenten. Da habe ich nicht irgendwie eine Software, die diese Daten analysieren kann. Und da haben die zwei Gründer die ersten KI-Modelle entwickelt, Machine Learning-Modelle, die quasi aus unstrukturierten Texten strukturierte Daten gemacht haben. Und damit sind sie auch auswertbar gewesen. Das sind, glaube ich, in den letzten 15 Jahren über 150 KI-Modelle rausgepurzelt. Das klingt jetzt erstmal ganz schön viel, aber unstrukturierte Daten zu verarbeiten ist ziemlich komplex. Es ist ja nicht nur eine einfache Suche, also ich suche jetzt nach einem Prostatakarzinom, sondern gibt ja erstmal das Problem, dass auch Diagnosen verneint werden oder ich habe Zustand nach Diagnosen, also der Patient leidet gar nicht mehr darunter. Dann habe ich Familienanamnesen, das heißt, das Prostatakarzinom ist vielleicht gar nicht dem Patienten zugeordnet, sondern dem Vater. Und da brauche ich dann schon komplexe Modelle, die sowas sehen, genauso wie, dass es unfassbar viele Synonyme gibt, also Ärzte und Ärztinnen besitzen ja das Talent, medizinische Sachverhalte in 100 unterschiedlichen Art und Weisen auszudrücken. Und auch dafür haben wir eigene KI-Modelle, die zum Beispiel medizinische Sprache auf Terminologien mappen, wie ICD-10, SNOMED-CT, AT-10 Medikamentenbereichen, Learning im Laborbereich, sodass es quasi von Maschinen lesbar wird. Und da kommen wir eigentlich her. Damals hat man Averbis wahrscheinlich noch nicht so wahrgenommen. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir müssen es doch schaffen, diese unstrukturierte Daten, also kann man vielleicht dazu sagen, dass unstrukturierte Daten ist ein Grund, warum Ärzte und Ärztinnen so überlastet sind. Im Durchschnitt befasst sich ein Arzt 3 Stunden lang am Tag mit Dokumentation. Es gibt sogar Fachbereiche wie die Radiologie, das ist noch viel, viel mehr. Und man müsste es doch schaffen, mit diesen KI-Modellen diese Daten zu strukturieren, weil der einzigste Grund, warum Ärzte so viel mit Dokumentation zu tun haben, ist, weil Maschinen unstrukturierte Texte, Freitexte nicht interpretieren können. Also muss es der Mensch tun. Und das haben wir begonnen 2020, 2021 und versuchen da die KI-Modelle in Anwendungen einfließen zu lassen, die den Arzt entlasten sollen.
Und jetzt mal aus technischer Neugier gefragt, auch wenn ich immer versuche, nicht zu technisch zu werden, damit jeder folgen kann. Aber ich glaube, es ist doch wichtig, dass man sich bei diesen entscheidenden Technologien zumindest an der Oberfläche ein bisschen auskennt. Habt ihr dann da sozusagen vor dem Aufkommen der LLMs auf neuronale Netze trotzdem schon gesetzt als Technologie in diesem Bereich? Oder wie habt ihr euch da aufgestellt?
Also tatsächlich haben wir so ziemlich jede Ära der KI durchgemacht. Also ganz am Anfang, 80er, 90er, aber auch noch Anfang der 2000er, wurden ja auch schon regelbasierte Ansätze als KI bezeichnet, tatsächlich. Ne, früher hat man gesagt, dass KI sind nur tief verschachtelte If- und Else-Regeln. und dann kamen die Machine Learning Modelle, das waren so die SVM, die CCN, aber da wollen wir jetzt nicht so in die Tiefe gehen. Und dann kamen auch die Deep Learning Modelle, also die neuronale Netze. Da tatsächlich hat aber das Thema Hardware auch noch eine Rolle gespielt. Also klassische Machine Learning Modelle kann ich auf einer CPU laufen lassen. Bei Deep Learning Modelle brauche ich schon eine GPU und jetzt gefühlt und möchte keinem IT-Leiter eines Krankenhauses zu nahe treten, aber zu den Zeiten, dass man GPUs in einem Rechenzentrum braucht, war dem klassischen IT-Leiter eines mittelgroßen Krankenhauses noch fern. Heute ist es gang und gäbe, auf jeden Fall in den großen Kliniken, dass man sowas im Keller hat, aber damals unmöglich. Deswegen haben wir versucht, so viel wie möglich über Machine Learning-Modelle zu machen, einfach die doch eh knappen IT-Budgets von Krankenhäusern nicht zu strapazieren.
Und jetzt hätte ich ja gedacht, zum Schluss. Also ja, wir haben jetzt zwar den KI-Hype, aber ein Grund, warum sich diese KI-Anwendung ja auch so schnell verbreiten ist, weil sie eben auch eine ganz besondere Art von Mehrwert generieren. Warum glaubst du, hat es in Deutschland, ich sag mal, oder widersprich auch gerne meiner Hypothese, aber warum hat es in Deutschland so lange gedauert, bis dieser Hype, ich sag mal, gestartet ist, dass wir überhaupt sozusagen in dieser Scale darüber sprechen, wenn technologisch ja auch schon solche Ansätze vorher da waren. War das von der Wertschöpfung her doch noch, ich sag mal, ein Stück unterlegen, so dass es schwieriger war, das in den klinischen Alltag zu bringen? Oder wie erklärst du dir das?
Ja, also ich glaube, es gibt viele Probleme oder viele Sichtweisen darauf. Was mich persönlich immer gestört hat und was mich auch heute tatsächlich noch stört, ist, dass man, also KI ist nichts anderes wie ein Werkzeug oder ein technisches Hilfsmittel, um in der Softwareentwicklung Probleme zu lösen. So. Aber man tut so, als wäre KI etwas Eigenständiges, was man anders behandeln müsste. Also nehmen wir mal an, man baut jetzt in ein Auto diesen Piepston ein, der, wenn man zu nah hinten an eine Wand ranfährt, piepst. Dann haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, ich habe einen Sensor, der misst den Abstand und ab 5 Zentimeter piepst er durchgehend. Oder ich trainiere auf sehr vielen Daten im Machine Learning Modell und das hat festgestellt, dass wenn es ab 5 Zentimeter piepst, dann ist das gut, dann passieren wenig Auffahrunfälle an die Wand. Und das sind einfach nur 2 Lösungsansätze, wie man dieses Problem löst. Aber KI wird oft immer als, ich glaube auch medial, da ist das Wort Intelligenz drin, es wird mit dem Mensch verglichen, dann fühlt sich der Arzt oder Ärztin angegriffen. Das haben wir heute noch, ne, dass sich der Arzt oder Ärztin sagt, hey, ich möchte die Diagnose stellen, das soll keine KI tun und das verstehe ich auch. Und das ist sicherlich ein Grund. Und der zweite Grund ist, dass eine KI immer nur zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit richtig liegt. Also es gibt die klassischen Machine Learning Modelle, an denen ist das Tolle, dass die Wahrscheinlichkeit sogar ausgeben können. Also die sagen, ich bin jetzt mir zu 98% sicher. Und dann sagt der Arzt natürlich sofort, ja okay, aber was ist mit den restlichen 2%? Das kann ich ja nicht einsetzen, wenn es nicht 100% ist. Wenn ich eine klassische Software habe, wo ein Button ist, wo ich sage speichern oder nicht speichern, dann passiert, wenn ich auf speichern klicke, besten Falle zu 100% immer, dass es speichert.
Ja.
Und das ist halt bei künstlicher Intelligenz nicht zwingend so. Und ich glaube, das sind so zwei Hauptgründe, warum es in der Medizin eine Weile gedauert hat. Natürlich dauert im Gesundheitswesen in Deutschland alles etwas länger. Das muss man ja auch noch dazu sagen.
Das ist so, ja, das kenne ich auch.
Ja.
Ich finde, du sprichst mit sozusagen der Wahrscheinlichkeit ein ganz interessantes Thema an, wenn wir über all diese Anwendungen sprechen. Und ich glaube, jeder hat schon mal mit ChatGPT irgendwie die Erfahrung gemacht, dass da dann doch eine größere Halluzination irgendwie in dem Output drin war. Jetzt begleitet euch dieses Thema Wahrscheinlichkeit versus deterministischer Output ja schon eine ganze Weile.
Ja.
Wie ist denn eure Erfahrung und eure Main Learnings damit umzugehen in der Praxis? Weil wir gerade im medizinischen Setting, das ist gerade die Geschichte mit den Ärzten erzählt, ganz oft den Anspruch haben, das muss hier eigentlich 100% korrekt sein. Zumindest wenn wir es nicht retrospektiv für eine Auswertung nehmen, aber wenn wir es in der klinischen Praxis irgendwie anwenden wollen.
Ich spanne mal einen weiteren Bogen. Die LLMs haben Vor- und Nachteile. Du hast jetzt einen sehr großen Nachteil wie das Halluzinieren angesprochen. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass wenn LLMs eingesetzt werden, um medizinische Sachverhalten auf Codes zu mappen, wie ICD-10, dann halluzinieren die sehr viel. Also dieses Code-Mapping, das ist schon besser geworden. Wie jetzt vor 2 Jahren. Also man merkt einfach wieder monatlich Fortschritte stattfinden. Da sind die Machine Learning Modelle einfach noch besser, weil die einfach darauf trainiert worden sind. Und bei dem Halluzinieren trennt sich die Spreu vom Weizen. Da gilt es jetzt einfach, Lösungen zu finden. Also das Erste ist schon mal, dass das viel weniger geworden ist, auch weil man mittlerweile technische Hilfsmittel dazu nutzen kann. Wir zum Beispiel bei Averbis beschäftigen uns eigentlich mit 2 Themen. Einmal strukturieren wir Daten, also wir machen aus unstrukturierten Daten, also PDF-Dokumenten, strukturierte Daten, damit der Arzt schneller auf Informationen aus der Patientenakte kommt. Und wir generieren mit LLMs unstrukturierte Daten, wie zum Beispiel Arztbriefe. Und da gibt es mittlerweile mehrere Mechanismen, die man einsetzen kann. Es gibt, das ist wahrscheinlich vielen bekannt, dieser Mechanismus LLM as a Judge. Das heißt, wir haben ein zweites LLM am Laufen, das quasi die Ergebnisse des ersten LLMs prüft. Und dann kann man, ich versuche mal vereinfacht auszudrücken, solche Self-Assessment noch drumrum bauen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Arztbrief generiert wird mit den Sektionen der aktuellen Diagnosen, dann kann ich, nachdem der Arztbrief geschrieben worden ist, das LLM nochmal fragen, okay, du hast jetzt 3 Hauptdiagnosen genannt, begründe das doch bitte mal. Ne? Und am besten Fall sagst du mir noch den Befund, wo du es her hast und so weiter. Und je nachdem, wie dann diese Informationen rauskommen, haben wir auch manchmal, dass das Modell dann sagt, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber in einem Brief steht dies, mit dem anderen das und es könnte sein. Dann kann man zum Beispiel diese Textpassage, ich sag jetzt mal, für den Anwender gelb markieren und sagt, prüf das doch bitte mal. Also dieses Halluzinieren, das ist da, aber das lässt sich lösen. Und das muss auch gemacht werden. Ich habe zum Beispiel haben wir mit einem Chefarzt gesprochen. ChatGPT ist ja schon im Einsatz,
ja,
in Krankenhäuser, aber wird halt unter der Hand gemacht. Und der Chefarzt hat mir interessanterweise erzählt, dass er, ein kleines Krankenhaus in Bayern, möchte jetzt natürlich sagen, welches, hat gesagt, Herr Östringer, die Briefe, die von den Assistenzärzten kommen, die sind wie geleckt. Die sind so gut und eigentlich sind die voller, also schon allein voller grammatikalischer Fehler, ne, noch vom Inhaltlichen ganz zu schweigen. Und da hat er auch gesagt, hey, wir wollen das auch haben. Wir müssen es irgendwie sicher machen. Die nutzen das doch eh schon. Warum sollen so gute Briefe kommen? Aber was er dann auch noch gesagt hat, ist, und ich glaube, das kennen wir alle, er sagt, dass die Briefe sind teilweise so gut formuliert, dass er die Fehler nicht mehr darin sieht. Also es ist alles hervorragend formuliert, aber wenn man da mal genau reinguckt, dann sieht man, dass die Sachverhalte etwas falsch sind. Und das ist natürlich auch eine Tücke, wenn die Briefe einfach unfassbar gut klingen. Vorher waren die schon grammatikalisch so falsch, dass man sie sich eh von oben bis unten durchlesen musste. Und deswegen wird die Kunst in den nächsten Monaten darin liegen, die LLMs auf ihre Qualität zu prüfen und den Anwender dann darauf hinzuweisen, wenn irgendwo der inkonsistent ist.
Wo wir gerade bei Arztbriefen sind, was ich öfter in Gesprächen gehört habe, ist von der ärztlichen Seite so ein bisschen der Vorbehalt, dass wenn Arztbriefe jetzt ausschließlich noch mit KI generiert werden, es da auch so ein gewisses Skillproblem gibt, weil diese Kunst zum Schluss über den Fall nachzudenken, das Ganze zusammenzufassen, das ist irgendwie nochmal eine Art und Weise der Auseinandersetzung mit allem, was sozusagen in so einem stationären Fall passiert ist, ist, die natürlich auch irgendwie das ärztliche Denken schult. Wie denkst du darüber nach?
Das erinnert mich ein bisschen, also mir ist jetzt spontan mein Vater eingefallen, der hin und wieder mal der Jugend von heute, und damit meint er mich, vorwirft, dass sie keine Karte mehr lesen können, dass sie nur noch mit Navi fahren können. Und an das erinnert mich die Aussage von dem Arzt, den du da gerade zitierst. Klar mag das stimmen, dass gewisse Fähigkeiten verloren gehen, aber ne, dein Podcast heißt der Diagnose Zukunft. Die Frage ist, ob man diese Fähigkeiten in 5 bis 10 Jahren noch benötigt. Ob man überhaupt noch die Zeit hat, das zu tun. Das geht, finde ich, in diesen Diskussionen kommt es immer ein bisschen zu kurz. Also ein Arzt generiert im Krankenhaus pro Fall 27 Seiten Papier. Wer soll das denn noch stemmen können? Wir wissen, dass im Fachkräftemangel uns in den nächsten 10 Jahren 30% an medizinischem Personal fehlen wird in Krankenhäusern. Und dann muss man sich irgendwann halt auch fragen, wie will man dieses Problem lösen? Und auch wenn wir uns bei Avervis ausschließlich mit KI beschäftigen, glaube ich, dass selbst der Einsatz von KI dieses Problem nicht lösen wird. Es wird es nur um einen Großteil weniger schlimm machen, dass wir dieses Problem haben werden. Von dem her finde ich, ist es okay, wenn der eine Arzt oder der andere eine Fähigkeit verliert.
Ja. Ja. Ich persönlich glaube auch ganz stark daran. Zum Schluss gibt es in unserer Arbeit immer noch mal so eine Ebene drüber, wo, wenn man mehr Zeit hätte, man auch wieder mehr Gedanken reinstecken könnte. Mhm. Also ich glaube eigentlich nicht daran, dass wir aufhören, uns kritisch mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen, weil es gibt immer noch mal eine Ebene drüber, wo man dann wieder mehr investieren kann.
Ja, also ich sehe es genauso. Ich möchte da gar nicht in die Krankenhäuser gucken. Ich gucke da schon in unser Unternehmen. Also wie mir ChatGPT das Leben erleichtert hat, einfach indem ich bekomme eine Anfrage von einem Kunden, wir müssen zwecks Datenschutz und Regulatorik Aussage treffen, dann ziehe ich 4, 5 Dokumente rein und sage bitte, er soll mir den Fragekatalog des Kunden ausfüllen und ich habe innerhalb von 120 Sekunden diesen Fragekatalog in einer Ausführlichkeit beantwortet, wo ich wahrscheinlich vorher 1 bis 2 Tage und ein Kollege noch, der ein bisschen versierter ist im Datenschutz, noch hätte drüber gucken müssen, ob das auch alles so gestimmt hat. Und das befähigt mich, mich eigentlich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich wo muss das Unternehmen Avervis in den nächsten 2, 3 Jahren hin und nicht, ich muss mich mit irgendwelchen bürokratischen Tätigkeiten beschäftigen. Auch unsere Entwickler im Unternehmen, kannst gerne auch mal berichten, du hast ja auch ein Unternehmen, wie das bei euch Anklang findet, aber unsere komplette Oberflächen, also komplette Frontend von unserer Software ist mit ChatGPT gemacht worden. So da, ich wüsste nicht, wie viel Frontend-Entwickler wir da hätten hinsetzen müssen, wenn wir ChatGPT nicht gehabt hätten. Und ich glaube, im Krankenhaus ist genau das Gleiche. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du bei dir im Unternehmen gemacht hast.
Ja, also auf jeden Fall ganz, ganz ähnliche. Ich glaube, was wir bei uns sehen, ist, wir haben die größten Mehrwerte derzeit immer noch in sozusagen Anwendungen, die wir gut integriert nutzen, die also viel sozusagen Kontext-Unternehmensdaten haben, die dann sehr gute KI-Use-Cases einbauen. Zum Beispiel benutzen wir Notion als so eine Art Unternehmenswiki, ja, wo dann die integrierte AI einfach sehr gut Fragen beantworten kann, so ähnlich wie du es eigentlich auch gerade beschrieben hast. Was sozusagen den Produktentwicklungsbereich angeht, da sehen wir die Tendenz, dass im eigentlichen Engineering wir derzeit noch nicht signifikant Zeit einsparen. Die Arbeit verändert sich, weil der Code wird schneller geschrieben, aber der Engineer ist dann sozusagen länger damit beschäftigt, sozusagen das zu reviewen, zu schauen, dass auch wirklich keine Security-Probleme draus entstehen und so weiter. Wo wir aber im Entwicklungsprozess die große Ersparnis sehen, ist auf der Product-Seite, weil man einfach viel schneller iterieren kann mit Prototypen, die man eben in einer Zeit aus dem Boden stampft, die vorher einfach gar nicht denkbar gewesen wäre. Also das sind so 2 Themen. Wir versuchen auch, ich sag mal, selber so ein bisschen agentische Workflows zu bauen, wo wir dann schon versuchen, mehrere Services zu verknüpfen. Ja. Ich glaube, da gibt es ein paar vielversprechende Potenziale, aber ehrlicherweise konnten wir da jetzt auch noch nicht sozusagen niedrig hängende Früchte sozusagen pflücken. Da haben wir schon gemerkt, damit der Use Case so richtig gut klappt, müssen wir doch auch ein bisschen mehr investieren.
Ja, das stimmt. Also ich denke schon, wo ich gerade auf der Suche bin. Man führt ja so um die, weiß ich nicht, 10, 20 Telefonate am Tag. Und wenn man allein davon schon eine Notiz hätte, was man in diesen 10, 20 Telefonaten gesprochen hätte, das wäre schon mega hilfreich. Aber gibt zum Beispiel auch bei uns, wenn wir ein Machine Learning Modell trainieren, dann müssen wir immer vorher Daten annotieren. Also wir müssen sagen, okay, wir haben hier einen Arztbrief und sagen dann, bildlich gesprochen, müssen es mit Textmarkern machen, das ist eine Diagnose, das ist ein Medikament, hier spricht der Arzt über eine Dosierung und, damit dann das Machine Learning Modell die Muster erkennt. Und das kann mittlerweile, sag ich mal, zu 80% auch ein LLM machen. Sag mal einfach hier, bitte nimm diese Daten und annotier sie mir. Das ist dann nie perfekt, also wie gesagt 80%, aber man muss halt keine medizinische Fachexperten mehr hinsetzen für diese 80%, sondern kann es auch mit 20% machen. Und das sieht man einfach gut, wie wir damit in Zukunft auch den Fachkräftemangel abfedern können.
Jetzt hast du vorhin auch viel über die Arbeit mit unstrukturierten Daten gesprochen, was ja einer eurer initialen Kern-Use-Cases war. Ja. Wie glaubst du, verändert das, wenn es jetzt ein bisschen die Breite skaliert, eigentlich den Umgang mit dem Thema Interoperabilität im Gesundheitswesen? Ich habe da immer so drauf geschaut, die KISS-Schnittstellen, es gibt einfach keinen Trend, dass man strukturierte Daten im größeren Maß sozusagen da wirklich kurzfristig über Schnittstellen erhalten wird. Mhm. Es gibt so ein paar Ansätze über Datenbankkonnektoren, das ist aber technisch auch immer mit diversen Nachteilen verbunden. Glaubst du, dass sozusagen die Arbeit mit unstrukturierten Daten da fundamental verändern kann, wie wir über das Thema nachdenken?
Also ich glaube, ja. Ich muss gestehen, in den letzten 3 Jahren habe ich da meine Meinung immer mal wieder etwas angepasst. Ich erinnere mich zurück, da habe ich noch bei einem Spracherkenner gearbeitet. Da habe ich aber auch schon mit Averbis zusammengearbeitet. Und da haben wir eine Lösung gebaut, die hieß Speech-to-Structure. Das war gerade so in dieser Zeit, wo alle gesagt haben, wir brauchen Interoperabilität. Wir müssen jetzt zum Beispiel Arztbriefe strukturiert erfassen. Und ich damals beim Spracherkenner habe dann die Ärzte und Ärztinnen beobachtet, wie die halt mühselig, ne, man hat ja Spracherkennung eingeführt, auch übers KHZG flächendeckend. Und jetzt müssen die in so ein strukturiertes Formular, wo mich ein bisschen an Elster erinnert hat, an die Steuererklärung, müssen die jetzt mit Spracherkennung plötzlich die Formularfelder ausfüllen. Ein Riesen-Pain für die, geht auch eigentlich der komplette positive Zeiteffekt von Spracherkennung flöten. Und dann haben wir mit Averbis zusammen die Speech-to-Structure-Lösung gebaut, wo eigentlich automatisch die Sprache des Arztes, die ist ja auch unstrukturiert, entsprechend in die richtigen Formularfelder eingetragen hat und er konnte einfach diktieren, wie er es gewohnt ist. Und damals war ich eben schon der Meinung, dass man dieses Erfassen von strukturierten Daten, dass man das eigentlich Ärztinnen, Ärztinnen oder Pflegepersonal nicht antun kann, dass die jetzt plötzlich Formulare für Formulare ausfüllen müssen. Und ich war auch noch skeptisch, ob das die LLMs können. Und wir haben tatsächlich, stand auch bei Heise, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast. Mein Kollege Philipp und ich wurden eingeladen zum Deutschen Interoperabilitätstag hier in Berlin. Und da waren 1-2 Speaker, die quasi aufgezeigt haben, dass LLMs dieses Thema Interoperabilität nicht löst. Und wir wurden angefragt, ob wir einfach eine Gegenposition einnehmen können, dass da ein bisschen Dynamik im Vortrag drin ist. Ne? Wir sollen da wirklich so ein bisschen auch gern so übers Ziel hinausschießen, damit da ein bisschen Dynamik in der Diskussion entsteht. Ja. Und mein Co-Geschäftsführer Philipp hat das Ganze gehalten und dann fängt er an und hat erklärt, warum man Fire nicht mehr benötigen wird, sondern dass das KI tun wird. Und dann hat er 5 Gründe genannt und während er das erzählt hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist richtig schlüssig, was er da erzählt. Ne? Also das war nicht over, also es war wirklich over the top, aber es war völlig nachvollziehbar, KI Fire nicht ersetzen, aber wo es vielleicht bedeutungslos werden lässt. Und man muss dazu sagen, dass bei diesem Interoperabilitätstag war eine sehr große Fire-Community. Vorne voran auch die Silvia Thu natürlich. Ne? Und ich merkte schon, wie während des Vortrags die Stimmung etwas kippt im Raum. Aber es war natürlich schlüssig, weil ein großer Vorteil von LLMs ist, dass es unstrukturierte Daten versteht.
Ja, ne?
Also
ja.
FHIR oder allgemeine Interoperabilitätsstandard führe ich ja ein, weil Maschinen Freitexte nicht deuten können. Also durch die strukturiert in ein vorgegebenes Datenformat pressen. Und LLMs brauchen das nicht. Die verstehen, was in diesen Arztbriefen drinsteht. Und sie können diese auch on the fly in jegliches Format übersetzen. Auch viel nicht bewusst, dass es macht keinen Unterschied, ob ich ob ein großes Sprachmodell etwas von Deutsch ins Englische übersetzt ob er etwas von einer medizinischen Fachsprache in eine patientengerechte Sprache übersetzt. Er kann genauso gut einen Arztbrief in ein FHIR-Profil übersetzen oder in ein CDA-Format überführen oder welch HAL-7-Standard oder MIO-Standard auch immer. Also auch das wird eigentlich nicht mehr nötig sein. FHIR führt auch zu einem Informationsverlust. Also egal, wenn ich Freitexte in ein Standardformat presse, dann geht immer zwischen den Zeilen etwas verloren. Also das, was der Arzt eben noch drumherum geschrieben hat in diesem Arztbrief. Also diese Standards führen auch zu Informationsverlust. Und es ist halt natürlich ein hoher Implementierungsaufwand. Also wie lange sprechen wir jetzt schon über FHIR?
Ja.
Und FHIR konkurriert immer noch mit den Vorgänger HAL-7-Standards. Es gibt unfassbar viele von diesen Profilen. Das ist ja kein, also das Problem an diesem Standard ist ja, dass es Standards sind, also mit einem S noch hinten dran. Und ich weiß nicht, wie viele Anwendungen du im klinischen Betrieb kennst, die FHIR können. Ich kenne wenige.
Ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir da so offen drüber sprechen, mit der Gefahr, dass das den einen oder anderen dann vielleicht wirklich ein bisschen triggert, aber ich glaube, man müsste, wenn man ganz ehrlich ist, fast sagen, dass FHIR im deutschen Markt eigentlich kein Product-Market-Fit hat derzeit.
Ja.
Weil es ist, wir haben mit ReCare fast 1000 Kliniken, die wir betreuen, und wenn ich mich recht entsinne, ungefähr 20 sind sozusagen zumindest mal so in der Lage, dass sie die FHIR-Schnittstelle auch umsetzen wollen. Vielleicht könnten es ein paar mehr, aber so in der Größenordnung liegt das, ja. Also knapp 2%. Das ist komplett vernachlässigbar. Und ehrlicherweise kommen bei diesen FHIR-Installationen in Teilen sogar weniger Datenpunkte an, als wenn wir die HAL7V2-Schnittstelle erhalten könnten.
Ja. Ja, sehe ich genauso wie du. Und wir haben auch mal bei diesem FHIR-Gremium eine Erweiterung angefragt für ein Profil, weil das nicht ausgereicht hat, was wir benötigt haben. Und es dauert in der Regel 2 Jahre, bis so eine Veränderung in diesem FHIR-Profil drin ist. Und das F in FHIR steht ja für fast. und jetzt muss man sich denken, ich habe neulich eine Zahl gehört, die hat mich total erschrocken. Und zwar hat eine ärztliche Vollkraft im Jahr 2010 130 Fälle pro, also 130 stationäre Fälle bearbeitet. Heute sind wir bei 99 Fälle. Also wir sind trotz Digitalisierung haben wir einen Effizienzverlust von 30%. Ne, haben wir vorher gerade drüber gesprochen, dass in 5 bis 10 Jahren haben wir ein richtig dickes Problem, was Mitarbeiter in Krankenhäuser angeht. Und was wir auch wissen, ist, dass der Pain eines Arztes die Dokumentation ist und das wiederum damit zusammenhängt, dass wir keine Interoperabilität haben. So. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie viele Jahre wollen wir uns noch Zeit lassen, bis vielleicht dieser FHIR-Standard, du hast gerade mit 2% gedeutet, auf 100% ist. Sind wir da in 5 Jahren oder wollen wir nicht eine Technologie nutzen, die jetzt eher unerwartet vor 2 Jahren kam, hat ja keiner mit gerechnet, und wollen wir nicht eher versuchen, die lauffähig zu machen, weil sie ist einfach da. Ja, und dann spielt es auch keine Rolle mehr, welchen Standard es gibt. Daher bin ich der Meinung, dass große Sprachmodelle werden die Interoperabilität oder wie man sie löst, verändern, wenn das deutsche Gesundheitswesen bereit ist, das zu tun. Genau.
Also ohne den Vortrag, den du vorhin angesprochen hast, von deinem Geschäftsführungskollegen zu kennen, irgendwie, wenn man so über das Thema spricht, kriegt man automatisch das Gefühl, dass es eigentlich nicht anders kommen kann.
Ja, richtig, sehe ich auch so, aber liebe Silvia, du darfst gerne in den Kommentaren unten die Gegenposition schreiben.
Ich meine, die LLMs können das Ganze ja auch immer noch mal in FHIR-Formate mappen. Ja, das kann man denen ja durchaus zugestehen.
Ja, richtig. Man kann auch sagen, dass man die dann so persistiert zum Beispiel. Aber ich habe jetzt erstmal den Anwender im Fokus, dass der Anwender jetzt plötzlich anfängt, strukturierte Formulare auszufüllen, halte ich für nicht mehr notwendig
in
der Zukunft. Genau.
Und ich finde es auch super spannend, zum Schluss ist das ja ein großer sozusagen Diskussionspunkt, auch jetzt bei KISS-Erneuerung und so weiter, steht ja viel mit ISH-Med-Ablöse etc. an, wo Kliniken eigentlich den Schwerpunkt auch in den Effort einsetzen. Mhm. Und wenn wir zu strukturierter Datenaufnahme jetzt kommen, finde ich das eigentlich auch ein guter inhaltlicher Absprungpunkt zum Thema Sprachdokumentation. Mhm. Zum Schluss, wenn ich da so drüber nachdenke, eigentlich gibt es ja zwei Arten und Weisen, wie Daten sozusagen in diesen medizinischen Kontext eines Falls kommen. Das eine ist sozusagen, es gibt bereits bestehende Dokumente, ja, sind irgendwie mit dem Patienten mitgereist, kommen möglicherweise aus der EPA. Die sind meistens unstrukturiert, die wird man in Zukunft strukturieren können. Und dann gibt es Daten, die müssen neu erfasst werden. Manche kommen direkt von Hardware, Vitaldaten etc. Und dann gibt es klassischerweise alles das, was Personal erfasst und dann eben heute noch eintippt, aufschreibt, einscannt, wie auch immer, die diversen Wege. Und wie glaubst du, wird sozusagen Sprachdokumentation darauf einen Einfluss haben?
Also ich glaube, die Sprachdokumentation wird sich komplett verändern. Ich bin tatsächlich nicht wirklich ein Freund von der klassischen Spracherkennung.
Das Diktieren sozusagen.
Ja, ja, richtig. Gab am Robert-Bosch-Krankenhaus, die haben das mal gemessen. Die haben eine Spracherkennung eingeführt und haben dann festgestellt, dass klar hat sich der Prozess verbessert, dass der Entlassbrief früher da war. Aber der Arzt hat jetzt viel mehr Dokumentationsarbeit gehabt. Klar, man hat auf der einen Stelle kann man seinen Schreibpool oder das Sekretariat ich sage jetzt mal entlasten, ne, und hat vielleicht Personaleinsparungen in Zukunft. Und auf der anderen Seite ist der Entlassbrief schneller fertig. Aber man hat es natürlich auf dem Rücken des erlöserzeugenden Personals und dem knappen Personals im Krankenhaus gemacht. Und diese Scribe-Lösungen, die jetzt von vielen Herstellern kommen, die ja einen Großteil auf LLMs basieren, die bringen da eine Riesenentlastung für das medizinische Personal, weil, und das ist für mich auch der große Unterschied zwischen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Mhm. Die Ärzte, gerade beim Arzt-Patienten-Gespräch, irgendwo hört ein Mikro mit und wenn er an seinen Arbeitsplatz zurückläuft, dann ist der Bericht schon fertig geschrieben. Das heißt, und da verstehe ich auch manchmal nicht, dass wenn man über KI spricht, wird immer oft gesagt, ja, aber wir müssen die KI-Kompetenz unserer Mitarbeiter erhöhen, wo ich immer sage, nein, müsst ihr nicht. Ne? Weil früher mussten sie am Computer sitzen und müssten wissen, wie man die Spracherkennung bedient, wie kriege ich den Text jetzt in mein Programm rein und. Aber das müssen sie alle nicht mehr machen. Das heißt, diese digitale notwendige Kompetenz ist bei dem Einsatz viel geringer und das finde ich ist auch ein großer Wert von der, ich sag mal, Sprachdokumentation 2.0, dass sich der Anwender einfach nicht mehr groß damit beschäftigen muss. Das gleiche auch andersrum. Also du hast ja vorher gesagt, ne, wir kümmern uns einmal um die unstrukturierten Daten, dass sie strukturiert gesehen werden. Das ist auch so ein Thema. Mir hat mal ein Arzt gesagt, Mann, das war schon 2010 oder so. Da haben wir gerade die Patientenakte digitalisiert. Und das war so ein Arzt, Ü50, Ü55. Und dann musste ich mir von ihm einen Vortrag anhören und er hat gesagt, wir sind sehr Östringer. Früher habe ich meine Patientenakte genommen, hatte die Patientenakte auf den Tisch gehauen. Ich habe den letzten Befund gesucht, dann hat er die Patientenakte aufgeklappt und hat gesagt, da ist er. Und dann hat er, ging an seinen KISS rein und hat gesagt, so, Herr Östringer, jetzt zeige ich mal, wie lange ich jetzt brauche, bis ich an diesem Befund dran bin. Und es hat auch überhaupt nichts mit fehlender digitale Kompetenz bei diesem einen Arzt zu tun oder dass er halt aus einer anderen Generation stammt, sondern er hat schlichtweg recht. Also es war einfach früher einfacher. Ja. Und da müssen wir Softwarehersteller uns natürlich auch, ne, auch das Stück Verantwortung übernehmen, dass wir es den Anwendern mit der Software, ich setze uns jetzt alle mal in ein Boot, die wir den Anwendern zur Verfügung gestellt haben, dass die einfach nicht gut ist. Und ich verstehe auch, warum der Arzt früher 130 Fälle gerockt hat,
ja,
und jetzt nur noch 100.
Ne? Ja.
Das Problem ist die Digitalisierung,
ja,
tatsächlich. Und das kann man mit so KI-Lösungen wie von Sprachdokumentation oder, ne, jetzt kommt der PDF-Friedhof, EPA. da habe ich auch mit Ärzten gesprochen. Ne? Die sagen mir, ja, wissen Sie, jetzt habe ich da plötzlich 50 Dokumente vom Patienten, die hatte ich vorher nicht. Und das stellt den Arzt vor zwei Probleme. Das erste ist, eigentlich müsste er sich's durchlesen, hat aber überhaupt keine Zeit dafür. Das zweite ist, wenn da aber irgendwas drin steht, wenn er es gelesen hätte, er einen Fehler vermieden hätte, wie sieht es dann haftungstechnisch aus? Und auch da müssen wir quasi KI-Lösungen schaffen und tun es natürlich auch, dass der Arzt aufhören muss, diese ganzen Dokumente lesen zu müssen, sondern er soll genauso, wie er heute bei ChatGPT sein, weiß ich nicht, einen Vertrag hochlädt von seiner Bank und sagt, sag mir doch mal, welche Tücken da drin sind, muss er auch die Patientenakte befragen können wie ChatGPT und er bekommt einfach eine Antwort. Das ist das, was wir den Ärzten in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen müssen.
Ich glaube, das ist ja eigentlich auch der Kern dieser ganzen Theorie um so eine native KI-Erfahrung, wo man hin will, dass man eigentlich dieses Lean Interface hat, wo ich immer nur das sehe, was ich wirklich brauche, mit dem ich dann mit ganz natürlicher, einfacher Sprache auch interagieren kann. Und was du gesagt hast, dass der Schulungsaufwand eigentlich sogar sinkt, ist auch was wir genauso sehen. Auch weil du ja in der Lage bist, sozusagen dem Modell selbst auch Knowledge über das Produkt zu geben. Wir haben zum Beispiel bei uns in dem KI-Agenten, den wir jetzt auch neu anbieten, sämtliche sozusagen Customer-Support-Fälle der Vergangenheit einmal aufgearbeitet, sozusagen was wirklich Q&A-relevant ist, geclustert, alles in das Modell mit reingegeben. Und ich kann quasi perfekt sozusagen den Agent selbst fragen, wie ich Sachen machen kann und mir dadurch auch ganz natürlich eigentlich selber meine Fragen beantworten.
Das ist sehr smart. Es kann sein, dass ich dir die Idee klauen werde.
Du, es sei dir gegönnt. Wenn wir nochmal kurz zu der Sprachdokumentation zurückgehen. Das ist ja ein unglaublich kompetitiver Bereich. Ne? Ich glaube, es gibt alleine in Deutschland so 20, 25 Anbieter, in Europa 60, zum Teil auch sehr schnell, sehr stark gefundet, schnelles Wachstum, sehr kompetitiver Markt. So in der Praxis eine sozusagen Herausforderung, die wir immer noch sehen bei so, ich sag mal, Third-Party-Lösungen, dass bei Arzt-Patienten-Gesprächen es vielen schon sehr wichtig ist, dass die Information auch wieder zurück ins KISS kommt und nicht nur als PDF. Wie glaubst du, wird sich da die User Experience gestalten? Weil das ja wieder so ein klassischer Punkt ist, wo, ich sag mal, Legacy-Systemhersteller wahrscheinlich kein Interesse haben, da offen zu kooperieren.
Ja, das ist richtig. Also wir bei Averbis, wir haben ja auch so eine, heißt Medical Dialog, diese Lösung. Ich sehe es erstmal wie du, dass es unfassbar viele von denen Lösungen gibt. Liegt sicherlich auch daran, dass sie mit den großen Sprachmodellen sehr leicht umzusetzen sind. Und das Thema Spracherkennung, das ist mittlerweile, sag ich mal, wie Benzin geworden. Egal zu welcher Tankstelle du gehst, das entwickeln wir auch nicht selber, sondern wir kaufen uns da einfach von Microsoft was zu. Und dann haben wir noch ein großes Sprachmodell angeknüpft. Und dann geht es wirklich am Ende drum, wie gut kannst du dich erstens in den Workflow integrieren. Wir bieten zum Beispiel unser Produkt jetzt Krankenhäuser gar nicht an, sondern wir kooperieren da direkt mit den KISS-Herstellern oder mit den Dokumentationsanbietern, wo das dann unter der Haube verbaut ist. Sieht man auch gar nicht, dass es von uns ist. Wollen wir auch nicht. Das zweite ist dann die Erklärbarkeit. Die ist auch, egal ob man einen Arztbrief schreibt oder ob man mit Sprachdokumentation einen Bericht erstellt wird, es muss immer nachvollziehbar sein, warum das KI das jetzt getan hat. Im besten Fall werden die Daten auch direkt eben strukturiert, dass ich, keine Ahnung, ich habe eine Aufnahmediagnose oder etwas Ähnliches, wo dann eine Abrechnung wiederum verwendet werden kann. Und dann geht es halt noch viel um Datensicherheit. Das ist aber, ich sag mal, hier in Deutschland eher ein kulturelles Thema. Das ist eigentlich sowohl technologisch als auch juristisch durch die DSGVO ist das eigentlich alles gelöst. Also ja, überwiegend kommt es darauf an, wie gut ist es in den Workflow integriert. Und da kommt man am KISS auch nicht vorbei.
Ja. Wo du gerade Datensicherheit ansprichst, ich habe tatsächlich heute früh von einer Gruppe von ungefähr 40 Leuten von verschiedensten Universitätskliniken einen Vortrag halten dürfen. Und ich hatte so das Gefühl, 50% sind auf dem Weg, dass sie sagen, super exciting, geile Technologie, das ist absolut die Zukunft, wir müssen schauen, wie wir da jetzt uns entlasten in der Dokumentation. Und die anderen 50% waren eher so drauf, dass sie gesagt haben, Wow, das ist ja total der Weg zur absoluter Mitarbeiterüberwachung, wenn alles sozusagen mitgeschnitten wird, was ich sage, wenn sozusagen jedes Wort aus so einer Unterhaltung irgendwie nachvollzogen werden kann. Glaubst du, dass wir kulturell kurzfristig die Akzeptanz finden, das so auch at scale umzusetzen in der Praxis?
Also kurzfristig müssen wir sie finden, ja, langfristig werden wir sie haben. Also ich glaube, ich will da nicht auf den Generationen rumreihen, das ist nicht mein Anliegen, aber oft diese Gedanken, die da kommen, die habe ich zum Beispiel, also ich bin 34 Jahre alt, ich habe diese Gedanken nicht. Also in meinem Alltag sehe ich einfach, wenn ich ein Tool habe, was mir meine Effizienz steigert und mir Arbeit abnimmt, dann darf das mich ruhig aufnehmen. Ich habe nichts, also habe da nichts zu verbergen. Also wir haben ja tatsächlich schon KI-Lösungen im Einsatz in der Versorgung. Manche Artikel nennen es immer ChatGPT für Krankenhäuser. Das ist natürlich kein ChatGPT, was wir liefern, aber es klingt gut.
Ja.
Jeder weiß, was es ist. Und die Ärzte arbeiten 3 Tage damit und dann sind die happy.
Ja.
Also von dem her glaube ich, die Akzeptanz wird sofort kommen, wenn der Nutzen klar wird. Das sind Ärzte und Ärztinnen aus der Vergangenheit, ist ihnen der Nutzen nicht immer so klar gewesen bei Digitalisierung. Deswegen sind die zu Recht skeptisch. Ich glaube, das werden die aber schnell verlieren.
Ja. Ich glaube, du sprichst da aber auch ein wirklich wichtiges Thema an, um das einmal so ein bisschen sozusagen in Schutz zu nehmen. Wenn man sich anschaut, unter was für Digitalisierungsprojekten die Leute in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen auch tatsächlich ja gelitten haben, mit wirklich Legacy-Software, die auch aussieht wie Windows 98 und eigentlich nur Bürokratie abgebildet hat, anstatt irgendeinen Anwendermehrwert zu bringen, dann finde ich, kann man auch fast verstehen, dass an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Skepsis entstanden ist gegenüber solchen Projekten.
Ja, also ich habe vollstes Verständnis. Ich möchte auf keinen Fall einen KISS-Anbieter in Schutz nehmen. Man kann aber natürlich zu ihrer Verteidigung sagen, die kommen aus der Abrechnung, die haben unfassbar viele regulatorische Arbeiten, die als allererstes lösen müssen. Und erst wenn dann hinterher noch Ressourcen frei sind, kümmern die sich mal um UX. So, ne? Also ich hab ein bisschen Verständnis, möchte sie aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht vollkommen in Schutz nehmen. Wir bei Averbis sagen zum Beispiel, wir sagen, unsere Software soll geil aussehen. Also die Ärzte sollen die Software aufmachen und die sollen denken, das haben sie noch nie gesehen. Und das kriegen wir tatsächlich auch immer wieder gespiegelt, dass sie sagen, wow, das ist ja so leicht zu bedienen und das sieht ja alles so neu aus, das sind die gar nicht gewohnt. Messlatte hängt natürlich tief.
Ja.
Aber es macht natürlich dann auch Spaß. Ja, und da müssen wir bessere Lösungen schaffen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, sozusagen bei bestimmten Tools sozusagen geht ihr eher den Weg, dass ihr eine API anbietet, die andere implementieren. Bei anderen Sachen habt ihr auch Software. Seid ihr primär sozusagen im B2B-Bereich aktiv und sozusagen ein Anbieter von APIs für eure Modelle? Oder wo seid ihr auch wirklich selber an den Anwendern dran?
So in den letzten 5, 6 Jahren haben wir überwiegend waren wir Technologielieferant für Softwarehersteller im Health-Tech-Bereich. Es sind in vielen medizinischen Applikationen unter der Haube verbaut. Angefangen hat es ja bei der Abrechnung. Also ich glaube, KI in der Abrechnung, Abrechnungsoptimierung, da hat man KI schon immer akzeptiert. Ja. Das sind wir bei dem einen oder anderen unter der Haube verbaut. Wir haben 100 verschiedene Szenarien. Wir haben aber die Vision, und diese Vision habe ich vor 5 Jahren den Gründern so ehrlich gesagt gar nicht abgekauft. Und zwar hat damals Philipp Daumke zu mir gesagt, in 20 Jahren werden sich Menschen mit Maschinen unterhalten in ihrer Sprache und die Maschinen werden das verstehen und werden auch in der Sprache antworten können. Und jetzt haben wir natürlich alle Serien und Filme aus unserer Kindheit in Erinnerung.
Ja.
Und ich so, nee.
Ja.
Das war vor 5 Jahren.
Ja.
Und heute glaube ich's. Weil wir sind schon 15 Jahren früher dahin gekommen als gedacht.
Er lag richtig in der Sache, nur nicht in der Zeit.
Ja. Genau, er lag richtig in der Sache nur nicht in der Zeit. Und was uns sofort klar gewesen ist, ist, die Softwareunternehmen im deutschen Gesundheitswesen, die oft große Konzerne auch sind, haben nicht die Innovationskraft und nicht die Geschwindigkeit aufgrund ihrer Größe und Verpflichtungen, die sie haben. Diese Innovation, die aber jetzt gebraucht wird.
Ja.
Und da haben wir gesagt, wir können jetzt nicht unsere Technologieanbietern, zum Beispiel den KISS-Herstellern, zur Verfügung stellen und müssen warten, bis sie es implementiert haben und bis es dann auch wirklich im ersten Krankenhaus ist, sondern wir wollen das in die eigene Hand nehmen, weil sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig, diese Lösungen zu haben. Und ich erinnere mich noch gut, wie unser allererster Kunde, wo eine KI-Wendung, die eine KI-Anwendung eigentlich mitgestaltet hat. Das war ein Epilepsiezentrum in Zürich, die Klinik Lenk, viele Grüße. Und zwar war der Herr Dr. Imbach, der medizinische Direktor, sind wir schön an Züricher See gefahren und dann sagte er, schauen Sie, wir sind ein Epilepsiezentrum, oft kommen Patienten, die wollen eine Dritt- oder eine Viertmeinung haben.
Ja.
Und dann kommen die mit so einem großen Aktenberg. Und die Ärzte brauchen 3-4 Stunden, bis sie das gesichtet haben. Das muss doch schneller gehen, ne? Und ihr habt doch auf eurer Homepage, ihr strukturiert Gesundheitsdaten, wäre es nicht möglich, dass man dann einfach so ein Dashboard hat, wo alle wichtigen Informationen, die für die Behandlung jetzt wichtig sind, wie die Anfallshäufigkeit, wie oft hat er einen Anfall, welche Medikamente wurden schon vergeben. Bei Epilepsieanfällen arbeitet man oft, dass man Medikamentenkombinationen gibt. Das ist sehr, sehr individuell. Und mancher Patient verträgt dann die Kombi gut, der andere schlecht. Bei manchen werden die Anfallshäufigkeiten mehr, bei dem anderen weniger. Aber bis ich das aus diesem Aktenberg rausgelesen habe, was ist schon alles versucht worden, auf was reagiert er gut und über was reagiert er schlecht, vergehen 4 Stunden.
Ja.
Und innerhalb von 3 Monaten war das Produkt fertig. Und das war für uns so ein bisschen der Beweis, dass wenn wir das selber machen, wir sind 30 Mitarbeiter, groß oder klein, je nachdem, wie man sieht, das gibt uns natürlich eine gewisse Dynamik. Und damit haben wir es dann eigentlich geschafft, ab dem Zeitpunkt, wo LLMs zur Verfügung standen, im April, dem Mai, das sind circa 6 Monate, waren die ersten KI-Anwendungen fertig. Und deswegen sagen wir heute, wir wollen KI-Anwendungen direkt in die Krankenhäuser bringen, einfach zwecks Geschwindigkeit. Witzigerweise ist jetzt das entstanden, dass zum Beispiel auch schon 2 KISS-Hersteller unsere KI-Anwendungen, die wir eigentlich für die Krankenhäuser direkt entwickelt haben, unter ihre Haube gepackt haben. Also, am Ende haben wir doch wieder B2B-Geschäft gemacht. Ja,
ja, ja. Genau. Aber ich finde das auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie zeitkritisch auch diese ganzen KI-Themen geworden sind und wie intensiv da auch der Wettbewerb ist, eben weil alles auch so schnell geht, weil man mit Wrappern unbestimmte Modelle eben in kürzester Zeit Applikationen bauen kann, die einen enormen Mehrwert stiften,
ja,
was man nur in seltenen Fällen mit traditioneller Software wirklich in der Zeit mit so einem starken Value-Hebel geschafft hat.
Ja, richtig. Es braucht. Es ist halt Neuland. Also ich muss dazu sagen, wir haben sehr viele Kunden, die bereit waren, das mitzugehen. Also wir haben bei denen auch insofern die Hosen runtergelassen, dass wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt die großen Sprachmodelle, die gibt es seit einem halben Jahr, ne, und wir haben die jetzt in unserer Anwendung. Ihr müsst davon ausgehen, es wird noch nicht alles funktionieren.
Ja.
Und wir haben aber sehr gute, oft waren es das war eigentlich immer die Führung des Krankenhauses, die gesagt hat, genau da geht die Reise hin und er will die Reise mitgehen. Und ich glaube, keiner hat es bereut.
Ja.
Weil er jetzt der Erste ist, der KI in der Versorgung einsetzt.
Ja.
Ja.
Ich habe auch bei ganz vielen Häusern das Feedback bekommen, dass das Thema KI da auch die Mitarbeitenden wieder total belebt. Weil gerade in IT-Abteilungen und Krankenhäusern sozusagen mal wirklich wieder eine spannende Technologie reinkommt, wo die Leute das Gefühl haben, sie arbeiten am Puls der Zeit und ich sag mal, die eben aus dieser Legacy-Systemwelt so also ein bisschen rausholen. Und ich glaube, das ist auch total wichtig für eben dieses Personalmangelthema, dass man damit auch also viele Sachen ein bisschen attraktiver gestalten kann.
Ja, also ich sehe es auch so. Ich bin total, also so meine persönliche, so ein persönlicher Motivator von mir ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich hasse Dinge zu tun, die nicht meine Berufung sind. Und ich habe mit vielen jungen Ärzten gesprochen in den letzten Jahren und die haben ein echt falsches Bild, so wie sie es selbst sagen, vom Klinikalltag gehabt. Und immer wieder wurde halt angeführt, hey, ich bin hier den ganzen Tag nur am PC und fülle irgendwelche Formulare aus. Und das haben sie sich anders vorgestellt, ne? Sie machen nur sehr wenig mit Patienten. Und ich selber setze solche Technologien einfach gerne ein, weil ich wieder das Gefühl habe, ich kann mich um die Dinge kümmern, für die ich mal angetreten bin. Ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist oder ob du es ähnlich siehst. Und ich glaube, das spüren die Mitarbeiter in Krankenhäusern auch.
Ja, 100%. Ich glaube, Das hört man ganz häufig aus dem ärztlichen Dienst beispielsweise. Ne? Man kommt mit dieser Emergency Room sozusagen TV-Vorstellung irgendwie in den Job und die Realität ist dann, dass irgendwie schon allein bei der Aufnahme irgendwie 15 verschiedene Formulare ausgeführt werden müssen. Da gibt es einfach einen ganz, ganz starken Disconnect.
Ja.
Aber man muss es doch sagen, dadurch, dass das Personal so resilient ist aus den sozusagen Umständen, die es da gibt, halten viele das auch lange aus, gell?
Ja. Ich habe es witzigerweise neulich mal andersrum gehört. Ich habe einen Werkstatttermin gebraucht und das ist ja mittlerweile echt schon hart.
Ja.
Also man sollte sich auf jeden Fall immer mit einem Zweitwagen absichern, wenn man auf sein Auto angewiesen ist. Und habe dann ein bisschen mit dem Werkstattleiter mich unterhalten und er sagt, dass seine Mitarbeiter, also genau das Gegenteil wie in Krankenhäusern, die sind total frustriert, weil früher haben die noch so richtig an Autos rumgeschraubt. Ne? Und mittlerweile kommt da halt, weiß ich nicht, so ein neuer BMW oder so ein Audi, da stecken die einfach noch kurz ihr Diagnosesystem rein, das sagt, was los ist. Teilweise wird es dann auch über Software gelöst, das Problem. Und viel austauschen oder rumschrauben kann man da nicht mehr. Aber der Werkstattleiter hat halt auch gesagt, sie wüssten nicht mehr, wie sie es schaffen sollten, die ganzen Autos zu reparieren, weil es gibt halt nicht mehr viel Kfz-Mechatroniker, wie es immer, glaube ich, mittlerweile heißen. Und das ist genau das Gegenteil wie im Krankenhaus.
Ja. Ja. So hat jede Branche seine eigenen Herausforderungen.
Ja, richtig.
Du, Patrick, ganz lieben Dank für das super angenehme Gespräch. Zum Abschluss würde ich dich ja noch eine Frage fragen, und zwar, wo glaubst du, stehen wir sozusagen im deutschen Krankenhaus mit KI in 2 Jahren? So vom Gefühl her, wie denken die Leute dann über KI im Klinikum nach?
Ich glaube, dass wir in 2 Jahren... Ich glaube, dass wir in 2 Jahren den Datenschutz überzeugt haben. Also die Datenschützer meine ich damit, dass wir bereits heute, KI geht fast immer mit Cloud einher, und dass wir in 2 Jahren soweit sind, dass großflächig die Datenschützer ihr Okay geben, dass unter Einhaltung aller regulatorischen Maßnahmen und Notwendigkeit die Lösung eingeführt werden kann. Und ich glaube, in 2 Jahren kann es dann in den Krankenhäusern skalieren. Ich glaube, das Erste ist das Wichtigste, dass wir das überwinden, diese Hürde.
Das wäre ja schon der heilige Gral fast hierzulande.
Ja, genau, da glaube ich dran. Ich konnte schon zweistellig Datenschützer überzeugen.
Ja. Du, dann ganz lieben Dank für das super angenehme Gespräch. Schön, dass du hier warst, und dann wünsche ich dir noch einen guten Aufenthalt in Berlin.
Vielen Dank, Max. Bis dann.
Bis ganz bald.
Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!